Rainer, lies mal vor.
Kapitel 8. Ich habe genug gesagt, um Sie zu überzeugen, dass Geheimschriften solcher Art leicht enträtselbar sind und Ihnen einen Einblick in das anzuwendende Verfahren zu geben. Behalten Sie aber immer im Auge, dass die uns vorliegende Geheimschrift zu den allereinfachsten Ihrer Art gehört. Es bleibt nun nur noch übrig, Ihnen die vollständige Übersetzung der Pergamentnotiz zu geben. Hier ist sie. A good glass in a Bishop's Hotel in the Devil's Seat 41 degrees and 13 minutes northeast and by North Main Branch 17th limp east side shoot from the left eye of the dead man's head a beeline from the tree through the shot 50 feet out. Auf Deutsch. Ein gutes Glas in des Bischofs Haus und des Teufels Sitz 41 Grad und 13 Minuten nordöstlich und gen Nord Hauptast 7. Arm Ostseite, schieße durch linkes Auge des Totenkopfes eine Messschnur von dem Baum durch den Schuss 50 Fuß hinaus. Aber, sagte ich, das Rätsel scheint noch gerade so unentwirrbar wie vorher. Wie ist es möglich, aus all diesem Kauderwelsch von Devil's Seat, Death's Heads und Bishop's Hostel einen Sinn herauszutüfteln?
Ich gestehe, erwiderte Legrand, dass die Sache noch immer bedenklich aussieht, wenn man sie nur oberflächlich betrachtet. Mein erstes Bemühen war, das Ganze in die vom Schreiber gemeinten Einzelsätze zu zerlegen.
Sie meinen, es zu interpunktieren?
Ungefähr, ja.
Wie aber konnten Sie das bewerkstelligen?
Ich sagte mir, dass der Schreiber mit der Fortlassung jeglicher Interpunktion einen besonders schlauen Trick beabsichtigte, um die Entzifferung der Geheimschrift zu erschweren. Nun wird aber ein nicht allzu durchtriebener Kopf sich sicherlich durch Übertreibung der Sache verraten. Wenn er beim Niederschreiben einen Gedanken erledigt hat, dies also durch eine Lücke oder einen Punkt angezeigt werden müsste, so wird er sicherlich gerade hier seine Zeichen mehr als nötig aneinander rücken. Wenn Sie das Manuskript prüfen, so werden Sie mit Leichtigkeit 5 solche ungewöhnlichen zusammengedrängten Stellen wahrnehmen. Diesem Wink folgend trennte ich die Sache so. A good glass in a Bishop's Hostel in the Devil's Seat. Trennung. 41 degrees and 13 minutes. Northeast by north. Main branch 17 limp east side. Shoot from the left eye of the death's head. A beeline from the tree through the shot 50 feet out.
Na, selbst diese Trennung, sagte ich, lässt mich völlig im Dunkeln.
Auch mich ließ es zunächst im Dunkeln, erwiderte Legrand. Mehrere Tage bemühte ich mich in der Gegend von Sullivan's Island vergeblich um Auskunft über irgendein Gebäude, das den Namen Bischofs Hotel führe. Den veralteten Ausdruck Hostel hatte ich natürlich fallen gelassen. Da ich durchaus keine Auskunft erhalten konnte, wollte ich gerade den Umkreis meines Forschungsgebietes erweitern und überhaupt systematischer vorgehen, als es mir eines Morgens ganz plötzlich in den Sinn kam, dass dies Bishop's Hostel mit einer alten Familie namens Bessop zusammenhängen könnte, die in lange vergangener Zeit etwa 4 Meilen nordwärts von der Insel einen Herrensitz gehabt hatte. Ich begab mich also in die Pflanzungen hinüber und setzte dort meine Nachfrage unter den ältesten Schwarzen fort. Endlich erzählte eine bejahrte Frau, dass sie von so einem Ort wie Bessop's Castle reden gehört habe und dass sie auch glaube, mich hinführen zu können. Es sei aber weder ein Schloss noch eine Schenke, sondern ein hoher Fels. Ich bot ihr eine gute Belohnung an und nach einigem Zögern willigte sie ein, mich zu der Stelle hinzuführen. Wir fanden sie ohne viel Schwierigkeit und ich entließ die Frau und machte mich daran, den Platz zu untersuchen. Das Schloss bestand aus einer unregelmäßigen Anhäufung von Klippen und Felsen, deren einer sowohl durch seine besondere Höhe als auch durch seine freie Lage und seltsame Form bemerkenswert war. Ich kletterte auf seinen Gipfel und war nun recht im Zweifel, was fernerhin zu tun sei.
Während ich so nachsann, fielen meine Blicke auf einen schmalen Vorsprung an der Ostseite des Felsens, etwa 1 Meter unter der höchsten Spitze, auf der ich stand. Dieser Vorsprung hatte eine Ausladung von etwa 18 Zoll und seine Breite betrug nur 1 Fuß, während eine Vertiefung in den ihn überragenden Felsstück dem Ganzen eine gewisse Ähnlichkeit mit den tieflehnigen Sesseln lieh, wie sie bei unseren Altvorderen gebräuchlich waren. Ich zweifle nicht, den im Manuskript erwähnten Teufelssitz gefunden zu haben. Und vermeinte nun auch, das ganze Geheimnis in Händen zu halten. Das Gut Glas konnte sich, wie ich wusste, nur auf ein Teleskop beziehen. Denn das Wort Glas wird von Seeleuten kaum je in einem anderen Sinn angewandt. Ich sah also gleich, dass hier ein Teleskop vonnöten war, sowie zu seiner Anwendung ein fester Standort, der nicht die geringste Abweichung zuließ. Ich wusste nun ferner, dass die Bezeichnungen 41 Grad und 13 Minuten und nordöstlich und gen Norden Richtungsangaben zur Einstellung des Glases bedeuteten. Mächtig aufgeregt durch diese Entdeckungen eilte ich heim, holte ein Teleskop und kehrte auf den Felsen zurück. Ich ließ mich auf den Vorsprung hinabgleiten und fand, dass man nur an einer einzigen Stelle sich sitzend auf ihn niederlassen konnte. Diese Tatsache bestätigte meine vorgefasste Meinung. Ich suchte nun, das Glas einzustellen. Natürlich konnten die Worte 41 Grad und 13 Minuten sich nur auf die Höhenlage über dem sichtbaren Horizont beziehen, da die Stelle am Horizont schon durch die Worte nordöstlich und gen Nord fest bezeichnet war. Diese letztere Richtung gewann ich ohne jede Schwierigkeit mit Hilfe eines Taschenkompass. Ich suchte nun, so gut ich konnte, das Glas in einem Winkel von 41 Grad zu bringen und bewegte es ganz langsam auf und nieder, bis meine Aufmerksamkeit durch eine kreisrunde Lücke im Laubwerk eines großen Baumes, der alle anderen in der Ferne überragte, gefesselt wurde. Im Mittelpunkt dieser Lücke sah ich einen weißen Fleck, konnte aber zuerst nicht erkennen, was es war. Ich stellte das Teleskop noch schärfer ein, blickte wieder hindurch und kam nun dahinter, dass es ein Menschenschädel sei. Bei dieser Entdeckung hatte ich die feste Zuversicht, das Rätsel als gelöst betrachten zu dürfen. Denn die Angabe Hauptast, siebenter Arm Ostseite, konnte sich nur auf den Standort des Schädels auf dem Baum beziehen, während Schieße durch linkes Auge des Totenkopfes auch nur eine einzige Beziehung haben konnte, nämlich auf den vergrabenen Schatz selbst. Ich sah, dass die Vorschrift besagte, durch das linke Auge seine Kugel hindurchzuwerfen und von der zunächst liegenden Stelle des Stammes durch den Schuss oder die Stelle, wo die Kugel herniedergefallen war, und noch 50 Fuß darüber hinaus eine schnurgerade Linie zu ziehen, was einen ganz bestimmten Punkt ergeben musste. Und dort, unter diesem Punkt, ich hielt dies wenigstens für möglich, musste ein Gut von Wert verborgen liegen.
»All dies«, sagte ich, »ist durchaus klar und, obschon geistreich ausgeklügelt, doch einfach und verständlich. Doch als Sie das Bischofshaus verließen, was dann?«
»Nun, nachdem ich mir die Lage des Baumes gut gemerkt hatte, ging ich nach Hause. Sowie ich aber des Teufels Sitz verlassen hatte, war die kreisrunde Lücke verschwunden, und wie ich mich auch drehte und wendete, ich konnte sie nicht wieder entdecken. Was mir der Hauptwitz an der ganzen Sache schien, war die Tatsache, denn wiederholtes Experimentieren überzeugte mich, dass es Tatsache war, dass die betreffende kreisrunde Öffnung von keinem anderen Punkt sichtbar ist, als von dem schmalen Vorsprung auf dem Felsengipfel. Bei diesem Ausflug nach des Bischofs Haus war ich von Jupiter begleitet gewesen, der zweifellos schon seit Wochen mein tiefsinniges Wesen bemerkt hatte und große Sorge trug, mich nicht allein zu lassen. Am anderen Tag aber stand ich ganz früh auf und es gelang mir, ihm auszureißen. Ich begab mich in das Hügelgelände, um den Baum zu suchen. Nach viel Mühe fand ich ihn. Als ich in jener Nacht heimkam, wollte mein Diener mich durchprügeln. Mit dem Rest des Abenteuers sind Sie ja ebenso bekannt wie ich.
»Ich vermute«, sagte ich, »Sie verfehlten die Stelle bei unserer ersten Nachgrabung durch Jupiters Dummheit, der den Käfer durch das rechte anstatt durch das linke Auge des Schädels fallen ließ.«
»Ganz recht. Dieser Missgriff ergab eine Differenz von etwa 2,5 Zoll im Schuss, das heißt in der Stellung des Pflocks zum Baum. Und hätte sich der Schatz unter dem Schuss befunden, so wäre der Irrtum ohne Bedeutung gewesen. Aber der Schuss nebst dem nächsten Punkt des Baumes waren lediglich 2 Punkte zur Aufstellung einer Richtungslinie. So gering der Irrtum anfänglich auch gewesen, so sehr vergrößerte er sich bei der Fortführung der Linie und warf uns, als wir 50 Fuß erreicht hatten, ganz aus der Spur. Hätte ich nicht die tief innerliche Überzeugung gehabt, dass hier herum tatsächlich ein Schatz vergraben sei, so wäre alle unsere Arbeit umsonst gewesen.
Aber Ihr großartiges Auftreten und Ihr merkwürdiges Getue mit dem Käfer, das Hin- und Herschwingen, wie sonderbar war dies alles. Ich war überzeugt, sie seien verrückt. Und warum bestanden sie darauf, statt einer Flintenkugel den Käfer durch den Schädel fallen zu lassen?
Ja, offen gestanden ärgerte mich ihr ewiger Argwohn in Betreff meiner Gesundheit, und ich beschloss daher, sie auf meine Weise durch ein bisschen Mystifikation zu bestrafen. Aus diesem Grund schwenkte ich den Käfer, und aus diesem Grund ließ ich gerade ihn vom Baum werfen. Eine Bemerkung ihrerseits über sein großes Gewicht brachte mich auf diesen Gedanken.
Ja, ich verstehe. Und nun ist mir noch eins unklar. Was sollen wir von den Gerippen halten, die wir in der Grube fanden?
Das ist eine Frage, die ich ebenso wenig beantworten kann wie Sie selbst. Es gibt jedoch nur eine einzige, eindeutende Erklärung. Ist es auch noch so grässlich, der entsetzlichen Vermutung, die ich aufstellen will, Glauben zu schenken? Es ist klar, dass Kit, wenn eben, was ich nicht bezweifle, er es war, der den Schatz vergrub. Ich sage, es ist klar, dass er Helfer bei der Arbeit gehabt haben muss. Nach Beendigung der Arbeit mag er es aber für ratsam gehalten haben, alle Mitwisser des Geheimnisses beiseite zu schaffen. Vielleicht genügten wenige Beilhiebe, während seine Mithelfer in der Grube tätig waren. Vielleicht war auch ein Dutzend nötig. Wer kann es sagen?
Ende. Sie hörten Der Goldkäfer von Edgar Allan Poe. Vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet im Coworking Space Raya Works in Santa Nie auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe. Aufgenommen, bearbeitet und komplett erstellt mit Hindenburg Narrator. Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder natürlich auch eine gute Bewertung. Und natürlich bin ich auch bereit, Ihr Buch, Ihr Video oder irgendeinen anderen Text von Ihnen zu sprechen. Kontaktieren Sie mich über die Seite oder über den Podcast Ihrer Wahl.